Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Naturmedizin. Ja, es gibt das weltbeste Medikament auf dem Markt und Sie können es kaum glauben, ja, es ist das Placebo. Und über dieses Thema möchte ich heute reden, nämlich mit einem Bewusstseinsforscher, Professor Dr. Dr. Harald Wallach. Herzlich willkommen, danke, dass Sie uns zugeschaltet sind.
Grüß Gott, Herr Glock. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe immer noch das Gefühl, das Beste, was ein Arzt oder ein Therapeut machen kann, ist eine hochwertige Gesprächskultur auch mit seinen Patienten. Wenn ich Studien lese, unter anderem auch von Ihnen, wo ich immer wieder sehe, dass ein Placebo eine unglaubliche gesundheitliche Relevanz hat, dann finde ich es schade, dass nicht viel mehr darüber gesprochen wird, über dieses Wunder Mensch und sein Bewusstsein.
Stimmt.
Können Sie uns da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen und uns ein bisschen die Augen öffnen, dass das ein wichtiger Punkt ist und wie wichtig das so ein Punkt ist?
Ja, ich kann es mal versuchen. Also ich glaube, das Spezielle an dieser ganzen Thematik ist folgende. Wir haben ja seit den 30er Jahren vielleicht begonnen, wirksame Arzneien zu entwickeln. Also zum Beispiel Sulfonamide und dann Penicilline und entzündungshemmende Substanzen, Antibiotika und so weiter. Und bei all diesen Medikamenten ist ein pharmakologisch nachvollziehbarer kausaler Mechanismus im Hintergrund. Den versucht man zu verstehen. Warum? Weil man dann erstens pharmakologisch verstehen kann, wie bestimmte Substanzen mit dem Körper interagieren, aber auch ökonomisch, weil man die dann patentieren und zu Arzneimitteln machen kann. Das kann man aber nur, wenn man nachweisen kann, dass diese Arzneimittel tatsächlich einen pharmakologischen Mechanismus haben, der über die Psychologie, über die Interaktion, über all das, was sozusagen sowieso passiert, hinausgeht. Und das ist der Grund, weswegen in den 40er Jahren in den Cornell Conferences on Therapy beschlossen worden ist, man muss Arzneimittel immer gegen Placebo testen, um genau diesen psychologischen Faktor auszuschalten. Ist ja auch in der Logik der pharmakologischen Entwicklung ganz gut nachvollziehbar und sinnvoll und richtig. Nun hat das aber dazu geführt, dass diese psychologischen Hintergrundfaktoren, so will ich sie mal nennen, sozusagen nicht nur als Hintergrundfaktoren in der Forschung ausgeschaltet worden sind, sondern auch überhaupt als Hintergrundfaktoren ganz weit in den Hintergrund getreten sind, so nach dem Motto, die brauchen wir gar nicht, denn wir haben ja jetzt wirksame Arzneien. Das führt dann nun wiederum dazu, dass in der Ausbildung der Ärzte, in der Interaktion, im therapeutischen Handeln, all diese Faktoren nicht mehr berücksichtigt werden, weil man sich eben auf die pharmakologische Potenz der Arznei verlässt. Und jetzt stellt sich raus, diese pharmakologische Potenz der Arznei, so gut sie sein mag, ist eigentlich gar nicht um so viel größer als diese Potenz der psychologischen und kommunikativen Faktoren in einer ganzen Reihe von Erkrankungen.
Oi.
Und man fragt sich, warum ist das eigentlich so? Ich vermute, das hängt damit zusammen, dass wir eigentlich nie separierte Systeme haben. Wir haben nie hier die Arznei, hier die Psychologie und hier nochmal irgendwas. Sondern es wirkt immer zusammen zu dem, was ich ein synergistisches System nenne. Ja? Das bedeutet, ein spezifischer Effekt einer Arznei potenziert die kommunikative Kompetenz eines Arztes oder umgekehrt die kommunikative Kompetenz eines Arztes, die in der Lage ist, die psychologischen Selbstheilkräfte zu wecken, potenziert den spezifischen Effekt einer Arznei. Und deswegen ist es völlig unsinnig, die Dinge auseinanderzunehmen und zu trennen. Deswegen ist es auch falsch zu sagen, Placebo ist das beste Arzneimittel, weil es an sich ohne irgendetwas anderes nur selten gut funktioniert. Weil es eben der Glaube an ein bestimmtes therapeutisches System ist, das zusammen mit der therapeutischen Intervention zu einem gesamthaften therapeutischen Effekt führt. Ich will es vielleicht mit einem kleinen Beispiel verdeutlichen. Ein kleines Kind von, sagen wir, 6, 7 Jahren kann keine 2 Meter hochspringen, okay?
Ja.
Ein Pferd, es würde von sich aus keine 2 Meter hochspringen, außer es ist in Gefahr. Wenn das Kind aber auf dem Pferd sitzt und gut reiten kann, dann kann dieses Kind schneller rennen, als es für sich rennen würde und es kann höher springen, als es für sich springen würde. Das ist ein Beispiel für ein synergistisches System. Also mathematisch modelliert ist es eben kein Plus, sondern ein Mal-System. Mhm. Ja, das ist ein synergistisches System. Und so muss man mit dem Placebo und den psychologischen und kommunikativen Effekten auch umgehen. Das sind Effekte, die für sich genommen vermutlich gar nicht so schrecklich viel machen. Deswegen sieht man auch in verschiedenen Studien relativ geringe Effekte. Wenn man aber weiß, wie man sie nützt und sie potenziert, dann kann man damit enorme Effekte auslösen. Das ist auch der Grund, weswegen Sie zum Beispiel, wenn Sie Homöopathie untersuchen, in der klinischen Studie ganz kleine, winzige Effekte sehen, wo dann die Kritiker sagen, ja, das verstehen wir nicht und es interessiert uns nicht, das können wir eigentlich in Eimer treten. Wenn man es aber in der niedergelassenen Praxis verwendet, dann ist dieser winzige Effekt zusammen mit einer entsprechenden Kommunikations- und Therapiekultur zu erstaunlichen Effekten fähig, die man so eigentlich nie sehen würde. Und es wäre auch falsch zu sagen, das ist jetzt halt ein Placebo-Effekt. Das ist einfach nur dummes Gerede. Der Placebo-Effekt ist eigentlich sowas wie ein Mülleimer der Forschung, in dem man alles stopft, das man nicht gut erklären kann. Ja. Aber in der therapeutischen Praxis ist es die Fähigkeit, in der Kommunikation und in der psychologischen Kontaktnahme mit dem Patienten das Maximum an therapeutischer Antwort herauszuholen. Würde ich jetzt mal sagen. Ja? Und das sieht man dann auch sehr schön in verschiedenen Studien, wo das untersucht wurde, wie stark dieser Effekt sein kann. Da könnte man jetzt jede Menge Daten herbeizaubern. Das finde ich gar nicht so sehr zielführend. Man muss das Grundprinzip verstehen. Letztes Jahr kam eine ganz interessante Studie raus, die ich auch begutachtet habe, wo ich gesehen habe, jetzt wird langsam dieser Effekt auch in der Forschung konkreter untersucht und man sieht, der hängt mit dem Kommunikationsverhalten des Arztes zusammen. Die Leute haben nämlich Studenten zu kleinen Experimentalärzten ausgebildet und haben denen dann Placebo-Medikamente gegeben, wo die Experimentalärzte gedacht haben, die sind wirklich wirksam, weil sie vorher nämlich einen kleinen Konditionierungsprozess durchlaufen haben und mussten das dann bei anderen Studenten, die auch in den Schmerzparadigma kamen, anwenden. Und gleichzeitig haben die Patienten so kleine Kameras auf dem Kopf gehabt und damit wurde gefilmt, wie die Experimentalärzte sich verhalten. Und da konnten die Forscher sehr schön zeigen, diejenigen, die der Meinung waren, dass sie damit ein wirksames Medikament operieren, die haben ganz andere Gesichtsbewegungen gemacht. Die haben die feinen, unbewussten Kommunikationsstrukturen, die wir alle immer nützen, Lächeln, das Lächeln auch bei den Augen und beim Mund, wie sich die Wangen verändern, diese feinen Muskulaturveränderungen, so gesteuert, dass die, also nicht gesteuert, sondern unbewusst durchgeführt, dass die Experimentalpatienten tatsächlich offensichtlich der Meinung waren, da was ihnen jetzt da verabreicht wird, ist ein wirksames Schmerzmedikament und die haben dann tatsächlich auch weniger Schmerzen gehabt. Das ist eine der ersten Studien, die so einen Hinweis darauf legt, dass das, was da passiert, in der Kommunikation zwischen Arzt und Patient passiert und offensichtlich auf noch unverstandenem, vermutlich unbewussten Wege vermittelt wird. Mhm. Das ist eine wichtige Komponente. Ja. Das heißt, wenn der Arzt an das, was er tut, glaubt, völlig egal, was er macht, dann hat er eine viel, viel bessere Chance, dem Patienten tatsächlich auch einen therapeutischen Effekt zu vermitteln, als wenn er das nicht tun würde. Mhm. Und umgekehrt ist das, was der Patient erwartet, was er also oft erwartet, meint, dass mit ihm passiert, der Schlüssel. Mhm. Da gibt es eine ganz interessante Untersuchung, die Benedetti und seine Kollegen in Turin durchgeführt haben und die ist sehr, sehr aufschlussreich. Die haben Folgendes gemacht. Die haben Patienten nach einer Schilddrüsenoperation, die Schmerzen hatten im Krankenhaus, gesagt, sie kriegen ein Schmerzmittel. Entweder haben sie genommen Novalgin, das ist ja ein bekannter Entzündungshemmer, oder sie haben ein Opiat genommen. Alle Patienten haben ein Medikament gekriegt, das wussten sie auch. Der Unterschied war, der einen Gruppe von Patienten jeweils haben sie gesagt, so jetzt kommt's, indem sie einen Klingelton verabreicht haben. Die Patienten hatten alle so eine Kanüle, wo der Computer das sozusagen automatisch eingespritzt hat. Nur die einen wussten, wann es kommt und die anderen wussten nicht, wann es kommt. Aber sie wussten alle, sie kriegen ein Medikament. Mhm. Wenn man diese beiden Gruppen vergleicht, dann sieht man erstens, Das Novalgin, also eigentlich ein guter Entzündungshemmer, wirkt nur, wenn die Patienten tatsächlich wissen, dass sie es kriegen. In der Bedingung, wo sie nicht wussten, dass wann es kommt, obwohl es kam, ist kein wirklicher Unterschied festzustellen in der Schmerzreduktion. Als sie wussten, jetzt kommt es, weil eben ein Klingelton kam und sie wussten, aha, der Computer gibt mir jetzt dieses Arzneimittel, kann man sehen, wie die Kurve richtig deutlich nach unten geht. Das Gleiche ist auch bei dem Opiat der Fall. Da sieht man zwar, dass das Opiat auch ohne das Wissen der Patienten Schmerzlinderung produziert, aber mit einer knappen Stunde Verzögerung. Das ist sozusagen der pharmakologische Effekt. Aber wenn die Patienten wissen, kling, jetzt kommt's, dann ist der Effekt sofort da. Und diese Differenz zwischen dem pharmakologischen Effekt, fast eine Stunde, und dem Einsetzen der Schmerzlinderung durch das Wissen, jetzt kriege ich's, das ist die Macht der Psychologie. Aber natürlich nur in der Interaktion mit der Tatsache, dass hier auch ein potentes Opiat verabreicht wird, von dem die Patienten wissen, dass es kommt.
Und genau dieses Thema finde ich einfach unglaublich spannend. Ja. Und da frage ich mich, ist da genügend Energie oder Gelder auch drin in die Forschungen, um das weiter voranzutreiben? Weil das ist ja eigentlich der Schlüssel für einen gesunden Menschen.
Da würde ich Ihnen zustimmen. Interessanterweise ist die Forschung im Placebo-Bereich eigentlich erst angestoßen worden durch die Forschung in der Komplementärmedizin. Mhm. Denn das wurde in den 2005er Jahren ungefähr in Amerika von den National Institutes of Health befördert, und zwar damals von dem Office of Alternative Medicine. Das war so ein ganz winziger Bereich. Die hatten so 4-5 Millionen Dollar im Jahr am Anfang zur Verfügung, was ja für die amerikanischen Verhältnisse praktisch nichts. Und der damalige Leiter, Wayne Jones, ist ein guter Kollege von mir, der hat begonnen, das anzustoßen durch eine kleine Konsensuskonferenz, in der die damaligen Aktiven in der Szene, da war Dan Merman dabei, da war Howard Brody dabei, da war Irving Kirsch dabei, ich war auch eingeladen, und ein paar andere Leute diskutiert haben, wie müssten wir eigentlich den Placebo-Effekt anders definieren, um ihn aus dieser Schmuddelecke rauszuholen. Und da kam damals in dieser Diskussion ein interessanter neuer Definitionsversuch zustande, und der hieß: Placebo effects are effects of the meaning of an intervention. Also Placebo-Effekte sind Effekte der Bedeutung einer Intervention. Und das ist sehr, sehr interessant, weil das eben zeigt, es geht nicht um die Substanz, sondern es geht darum, was der Empfänger einer Intervention dieser Intervention an Bedeutung zuschreibt. Und erst aus diesem ganzen Prozess heraus hat sich die Placebo-Forschung entwickelt und ist jetzt in Amerika so ein kleiner Bereich. Und bei uns in Deutschland gibt es immer wieder mal Forschungen aufgrund von Einzelanträgen bei der DFG. Ich habe auch mal einen vom Schweizer Nationalfonds begutachtet. Die kommen immer wieder mal, aber man kann nicht davon reden, dass das ein riesen Forschungsaufwand wäre. Ist ja auch klar. Denn Placebos und das, was damit verbunden ist, können Sie nicht patentieren, und da können Sie keine Firma aufmachen.
Ja, verständlich, völlig verständlich, dass da keine Gelder fließen. Ne?
Aber es wäre natürlich von ausgesprochener Wichtigkeit, weil wir dadurch sehr, sehr viel besser lernen könnten, wie müssen Ärzte kommunizieren, wie müssen Therapeuten kommunizieren, um das Maximum an Effekt in einer therapeutischen Interaktion herauszuholen. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn Sie so einen starken Bauern haben, der irgendein Problem hat mit seinem Knie oder seinem Rücken und zum Doktor geht und erwartet, dass er jetzt da mal so eine richtige Spritze kriegt, dem können Sie nicht mit 2 homöopathischen Kügelchen kommen und sagen, ja, passen Sie mal auf, das wird Ihnen helfen, vielleicht hilft es ja auch. Ne? Aber das wäre nicht die ideale Passung dessen, was der Mann erwartet. Er wird wahrscheinlich eine saftige Spritze erwarten, und wenn Sie ihm die geben, dann haben Sie eine größere Chance, auch wenn Sie ihm vielleicht eine homöopathische Arznei spritzen, dass er damit weiterkommt. Wenn irgendeiner kommt, der eine Nadelphobie hat, und Sie sagen, ich mache jetzt mal eine kleine Akupunktur mit Ihnen und stecke Ihnen 20 Nadeln in den Körper, wird das keine gute Idee sein. Ja? Ja. Das meine ich mit Passung und Kommunikation. Diese ganzen Prozesse sind noch viel zu wenig verstanden, wie wir in einer guten Kombination von Erwartung des Patienten, Angebot des Therapeuten, eine Passung erzeugen, die das Maximum an synergistischen Effekten produziert. Das wäre eigentlich Aufgabe dieser ganzen Placebo-Forschung. Mhm. Und da würde ich sagen, da steckt noch sehr, sehr viel Potenzial drin, das in keiner Weise gelüftet wird, weil eben die ganzen Anstrengungen aufgrund der Entwicklungen der klinischen Pharmakologie, die man ja auch verstehen kann, vor allem dahin geht, neue Substanzen zu entwickeln, die patentierbar sind, die Wirtschaftskraft erzeugen und die Gewinn erzeugen.
Mhm, klar, alles verständlich. Meine, jetzt wissen wir, wie bedeutsam das Placebo ist. Jetzt möchte ich gerne mal die Frage umstellen. Sehr viele Menschen sind ja auch krank. Sind Sie, wenn das Placebo schon so wirksam ist, wie ist es dann mit dem Nocebo durch falsche Gedankenstrukturen?
Ja, das ist einfach das Gleiche in Grün oder in Rot, je nachdem, wie Sie sehen wollen. Ne? Das ist die gleiche Struktur. Genauso wie mich meine Erwartung, meine Hoffnung, meine Entspannung gesunden lassen kann. Das sind ja eigentlich die wichtigsten Faktoren, die schon damals Jerome DeFrank in seinem bahnbrechenden Buch Die Heiler genannt hat. Genauso kann mich das Gegenteil krank machen.
Das heißt, also eigentlich müsste man auch, wenn man eine Krankheit ganzheitlich betrachtet und behandelt, auch tiefenpsychologische Hintergrundanalysen machen und diese Nocebos anschauen, wo sind da Gedankenstrukturen da, wo der Mensch sich selber krank macht.
Auf jeden Fall. Wenn wir nochmal zu dem Buch von Jerome DeFrank gehen, der hat damals gesagt, es sind vier Faktoren, die wichtig sind. Man braucht ein gutes Weltmodell, also eine Theorie, in die die therapeutische Handlung eingebettet ist. Der, der sie macht, muss Status haben, der muss also ausgestattet sein mit Statussymbolen. Und dann führt das zu einer guten Bindung mit dem Patienten, also Kontakt, was am Schluss dann zu Entspannung und zu Hoffnung und so weiter führt. Den gleichen Spieß können Sie umdrehen. Wenn Sie eine plausible Theorie entwickeln, wie was schädigt, und das sagt einer Kommunikator, der hohen Status hat, ein Arzt oder ein Techniker oder ein Politiker oder was auch immer. Und das Ganze wird mit entsprechenden Symbolen unterlegt. Dann erzeugen sie bei den Leuten Angst, Panik, sonst irgendwas. Und das führt mit großer Zuverlässigkeit zu entsprechenden Symptomen. Das ist die umgekehrte Struktur.
Also genau diese Themen müssten ja eigentlich unbedingt in die Medizin aufgenommen werden, also in eine fundamentale Ausbildung, Placebo, Nocebo, dass man da richtige Gesprächskommunikationen mit Patienten pflegt.
Ja, das, also ich würde mal sagen, Kommunikationskultur und auch Kommunikationskompetenz ist vermutlich mindestens genauso wichtig wie klinische Pharmakologie und das Verstehen der Interaktion von chemischen Substanzen mit Rezeptoren des Körpers.
Gibt es auch eine Studie, vielleicht so, wenn Menschen ein Glas anschauen und sehen, es ist halb leer und der andere sagt, es ist halb voll. Gibt es hier statistisch relevante Informationen, welche der beiden Gruppierungen gesünder lebt?
Das gibt es sicher, aber mir fällt jetzt so im Moment aus dem FF nichts ein, aber das ist eigentlich so trivial, dass man da gar keine Studie braucht. Wenn jemand dauernd die Welt mit negativen Gefühlen und Gedanken betrachtet, dann ist es kein Wunder, wenn es dazu führt, dass genau das passiert. Das ist das, was ich immer wieder mit Hinweis auf diese Studie von Cannon ins Gefecht führe, der ja damals gezeigt hat, dass das Verfluchen allein dazu führt, dass die Menschen sterben, weil es eben zu einer Stressspirale führt.
Ja, ja.
Und von daher ist das Umgekehrte, wenn ich sozusagen positiv auf die Dinge blicke und zunächst mal die angenehmen Seiten, das, was eigentlich gut ist, sehe, das führt natürlich dann dazu, dass wir uns auch entsprechend besser fühlen und die entsprechenden physiologischen Reaktionen zeigen, weil wir zum Beispiel wissen, dass die Stressachse ganz intensiv mit dem Immunsystem interagiert und deswegen auch erklärbar macht, warum, wenn wir unter Dauerstress stehen, wir zum Beispiel immunologisch anfälliger werden, für zum Teil auch ganz triviale und banale Erkrankungen. Da gibt es jede Menge Daten dazu.
Es kommt mir immer wieder das Wort Voodoo in den Sinn, wo ja wie genau diese Wirkungen hatte, wie Sie gerade sagen, aber es musste weltweit verboten werden, weil ja es hat ja immer gewirkt, oder?
Ja, klar, das ist die Basis für selbsterfüllende Prophezeiungen. Mhm. Wenn jemand das glaubt, dass es tatsächlich so ist, dann wird es auch dazu führen. Also wenn jemand ganz fest daran glaubt, dass uns irgendwelche Menschen übel wollen, dann wird dieses Übel, von dem wir glauben, dass es auf uns eindringt, auch tatsächlich passieren. Also sagen wir mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, ist höher. Ja?
Ich habe gerade ein Buch gelesen von Joe Dispenza, wo er auch nochmals darauf eingeht, du bist das Placebo, aber auch im positiven Sinne. Und er erklärt die Wirkungsweise einer geordneten Denkstruktur, dass hier im Hirn oben chemische Prozesse oder Botenstoffe ausgestoßen wird, die einen Heilungsprozess begünstigen. Haben Sie eine andere Erklärung?
Nee, warum? Also das halte ich jetzt wiederum für eine relativ banale und selbst evidente Einsicht. Wenn irgendwas von Bedeutung ist, dann findet man immer irgendeine Veränderung im Gehirn. Mhm. Das ist eigentlich trivial und ich finde es nicht völlig zielführend, wenn man Gehirnveränderungen stärker als Beweis annimmt als Verhaltensveränderungen, weil immer wenn irgendwas Spezielles in unserem Leben passiert, dann ist auch irgendwas im Gehirn nachweisbar.
Ja.
Wahrscheinlich ist es aber wichtiger, die Interaktionen des zentralen Nervensystems mit anderen Körpersystemen zu untersuchen. Und das ist ziemlich komplex. Also zum Beispiel mit dem Immunsystem oder mit dem hormonellen System, denn jede Veränderung in die eine oder andere Richtung, also Stress zum Beispiel oder Entspannung oder Wohlgefühl, hat auch immer Auswirkungen auf unser Immunsystem und umgekehrt. Mhm. Weil unser Gehirn und unser Immunsystem in einer ganz intensiven Art und Weise miteinander kommunizieren. Unser Gehirn ist immer über den Immunstatus des Körpers informiert und umgekehrt beeinflusst es den Immunstatus. Das bedeutet, wenn wir im Rahmen von Kommunikationsprozessen uns wohlfühlen oder etwas passiert, was uns gut tut, dann wird es auf jeden Fall einen Einfluss auf unsere allgemeine vegetative und damit auch auf unsere hormonelle und damit auch auf unsere immunologische Lage haben.
Ja, okay. Ja, also Herr, lieber Professor Herr Wallach, mit Ihnen über dieses Thema zu reden, das würde mir Tage Spaß machen, weil das einfach meiner Erachtens die Zukunft ist, über das Bewusstsein zu sprechen und über unseren Placebo-Effekt, den wir selber steuern können. Das sind natürlich ganze Verhaltensweisen, wo man jetzt auf den Kopf stellen kann oder sich hinterfragen muss, was kann ich tun, um gesund zu sein oder gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und Sie haben hier doch wirklich den Schlüssel in der Hand, wo wir noch viele, viele Sendungen machen müssen. Und darüber würde ich mich sehr freuen, Herr Wallach, wenn wir eines Tages uns hier in der Schweiz und nicht über die Ferne sehen dürfen und darüber sprechen dürfen.
Ja, das können wir gerne machen.
Sehr gerne. Lieber Herr Professor Wallach, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich verabschiede schnell die Zuschauer. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es auch gehört. Sie sind der Schlüssel für Ihre Gesundheit. Ihr Placebo, Ihr Bewusstsein kann unglaublich viel Bedeutsames für Sie einwirken, Ihnen Gutes tun, auf der positiven Seite, aber auch auf der negativen Seite. Und bitte achten Sie darauf, dass Sie das immer positiv achten, Ihre Denkstrukturen anpassen, Ihr Leben positiv gestalten. Und so können wir einem langen, erfolgreichen und gesunden Leben entgegensehen. In diesem Sinne, alles Gute, danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen miteinander.